ich bin abends ins Bett gegangen und das abends gepostet und da hatten wir schon hunderte Kommentare. Und morgens bin ich online gegangen, direkt nach dem Aufstehen, und zwar komplett gelöscht. Also Instagram hat alles gelöscht. Wir würden gerne über euch schreiben. Wir machen einen richtig großen Artikel und wir können auch noch mehr machen. Merchandise und wir bringen einen Stickerbogen ins Heft. Bedingung ist, ihr müsst euch dann outen. Ihr müsst sagen, wer ihr seid. Man würde sich wundern, wie viel davon echt die Wahrheit ist. Aber es ist tatsächlich so, dass wir wirklich an vielen Stellen noch so arbeiten wie in den 80er, will ich jetzt nicht mehr sagen, aber 90er. Da steckt also ganz viel Wahrheit drin.
So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von One on One, dem Podcast, in dem ich mich alle zwei Wochen mit spannenden Menschen aus der Agenturwelt unterhalte. Mein Name ist Till Uhrig und ich arbeite als Kreativdirektor bei einer Agentur namens Territory. Die Meme-Seite Agenturboomer, die kennt ihr wahrscheinlich von Instagram oder auch LinkedIn. Die Memes, die man da sieht, die machen sich lustig über Alltagssituationen, die jeder, der schon mal eine Agentur von innen gesehen hat, so oder so ähnlich schon mal erlebt hat. Und ich dachte ganz lange, ja, das ist halt so ein Praktikant, der eine Begabung für Memes hat und einfach mal so richtig Dampf ablassen will. Das stimmt aber nicht so ganz. Ich habe mich nämlich für die heutige Folge mit Sebastian Galler von Brandneo unterhalten. Sebastian ist nämlich selber Agenturchef und der Erfinder von Agenturboomer. Und der hat mir die Geschichte erzählt, wie aus diesem persönlichen Spaßprojekt und der darum entstandenen Community was viel Größeres geworden ist als nur eine Witzeseite auf Social Media. Er und seine KollegInnen haben Agenturboomer nämlich mittlerweile zu einem richtigen Business ausgebaut. Mit Beratungsgeschäft, einem Magazin, einer Jobplattform und noch viel mehr. Und wie das passiert ist und welcher Moment dazu geführt hat, dass Agenturboomer viral gegangen ist, das hat mir Sebastian in unserem Gespräch erzählt. Außerdem unterhalten wir uns ganz viel darüber, wie es eigentlich jungen Leuten in der Agenturwelt so geht. Die schütten bei Agenturboomer in der Community nämlich regelmäßig ihr Herz in DMs und Kommentaren aus. Und deshalb weiß Sebastian auch ganz viel über ihre Wünsche, Ambitionen und Bedürfnisse zu erzählen. Also viel Spaß mit dem Gespräch mit Sebastian Galler. Also ich bin ja dran gescheitert, auch nur irgendeins der Memes auf Agenturboomer quasi so in Worten wiederzugeben, weil das ja dann echt hartes Witzerklären einfach ist und man braucht einfach das gesamte Meme, man braucht immer sozusagen Bild und Text dazu und so funktioniert's. Kannst du mir mal beschreiben, was eigentlich der Humor von Agenturboomer ist?
Also der Humor von Agenturboomer ist, dass wir Situationen verbildlichen, die Menschen in Agenturen jeden Tag erleben und sie denken, dass diese Situationen so individuell sind, dass sie niemand anders raffen würde. Und dann finden sie diese Situation aber auf einer Instagram-Seite wieder und denken sich, das ist ja so bekloppt, das passiert ja nicht nur mir, das ist ja irre. Wir greifen halt Situationskomik aus dem Alltag einer Marketing-Melanie oder eines Marketing-Mikes auf oder auch manchmal IT-Ingo und bringen das dann halt so relatable quasi auf dem Bildschirm. Und das macht es so lustig und das macht es auch so teilbar. Und ganz oft ist es auch so, oder war es auch in den letzten Jahren so, dass uns Leute geschrieben haben, hör mal, ihr könnt hier nicht irgendwelche Insider von uns posten. Also wir denken uns diese Memes hier alle aus. Mhm. Ne? Und ehrlicherweise, die ersten sind natürlich auch aus eigenen, oder immer wieder auch, nimmst du dir als Inspiration aus dem eigenen Agenturalltag. Früher ganz dolle sogar, so ist Agenturboomer auch gestartet. Und das können die Leute halt so extrem nachvollziehen und das ist, glaube ich, so der Kernpunkt, warum das auch so gewachsen ist, weil es irgendwie so nahbar ist. Und ganz oft waren so Nachrichten, ey, du armer Praktikant oder du arme Praktikantin, ne? So, du musst so einen beschissenen Job haben, komm doch mal woanders hin. Also wir waren ja lange auch anonym, niemand wusste, wer Agenturboomer ist und die Leute haben wirklich gedacht, da schreit sich jemand so den Frust von der Seele. Und pack das in diesen Kanal. Das war sehr inspirierend, auch immer zu sehen und zu hören, was die Leute so schreiben.
Erzähl mal so ein bisschen davon, wie das angefangen hat und wie das groß geworden ist.
Ja, ich habe, also dieser Kanal, Agenturboomer ist so ein bisschen aus der, ich sag mal, Not entstanden. Ne? Also ich habe Brandneo, meine Agentur, 2019 gegründet und damals schon einfach so, wollte ein bisschen radikaler sein, mir nicht so viel gefallen lassen. Die ganze Agentur hatte einfach so ein goldenen Ansatz. Und dann haben wir natürlich auch eine Agentur Instagram-Kanal gehabt und ich habe dort halt Memes gepostet. So, und dann einfach als Agentur gründet, das war, habe ich einfach so nebenher gemacht. Und wir sind als Agentur gewachsen und haben natürlich dann irgendwann auch angefangen, Corporate Communication zu machen, also quasi unsere Agenturleistungen zu pushen. Und dann haben diese Memes dann nicht mehr so viel Platz gefunden, beziehungsweise unsere Social Media Managerinnen haben dann gesagt, so, ey Sebastian, du kannst das hier nicht mehr posten, das passt nicht in unseren Feed, das sieht nicht aus. Und dann habe ich einfach diese Seite gegründet und habe mir diesen Clownsfisch irgendwo aus dem Internet gezogen und das einfach so als Side-Projekt für mich gemacht. Und das hatte nie die Absicht, irgendwie zu wachsen oder irgendwie erfolgreich zu sein, sondern das war einfach mein Kanal zur Verarbeitung der täglichen Situation, so Stressbewältigung 1.0. Und dann ist das aber gewachsen, ganz organisch. Ne? Haben es immer mehr Leute gesehen, sind dem Kanal gefolgt. Und ich habe extrem viel gepostet am Anfang, also bis zu 8 Memes täglich, einfach so immer nebenher. Das Schöne ist ja, dass ja die Kunstform der Memes schnell erstellt ist, weil man einfach eine Situation braucht. Man braucht ein bisschen Texttalent und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin, wenn man auch noch weiß, wie Memes funktionieren. Und dieses enorme Wachstum durch viel Pushen, viele Situationen schaffen, hat dazu geführt, dass einfach viel geteilt wurde. Und dann ist das Ding relativ schnell viral gegangen. Und dann kam Johannes, der ja heute Agentur Boomer führt und leitet, irgendwann in unsere Agentur als Konzepter. Und der ist genauso meme-verrückt und begeistert. Und das ist dann noch steiler gegangen, weil wir natürlich noch mehr Content, noch mehr verrückte Ideen hatten und wir es natürlich gegenseitig auch gepusht haben. Ich glaube, so September 2020 kam dann die Business Punk auf uns zu. Und dieser Account war bis dahin noch komplett anonym. Also es gab kein Impressum. Wir haben das einfach als Spaß-Account gemacht. Und dann hat die Business Punk damals gesagt, so, ey, wir würden gerne über euch schreiben. Wir machen einen richtig großen Artikel und wir können auch noch mehr machen. Merchandise und wir bringen einen Stickerbogen ins Heft. Und wir haben natürlich eine wahnsinnige Chance dran gesehen. Wir haben aber gesagt, Bedingung ist, ihr müsst euch dann outen. Ihr müsst sagen, wer ihr seid. Da haben wir uns überlegt, so, boah, können wir das machen? Weil wir haben halt wirklich auch ein paar Dinge aus dem Agenturalltag da drin verpackt, die schon auch für den Kunden sehr nachvollziehbar sind. Aber wir haben dann gesagt, so, komm, scheiß drauf. Wir posten das oder wir nehmen diese Chance mit, da noch mehr Reichweite zu bekommen. Und das haben wir dann gemacht. Und das hat dann das Ding natürlich nur noch weiter beschleunigt.
Was hatte das für einen Effekt?
Ja, das hatte den Effekt, dass die Wachstumszahlen sich fast verdoppelt haben. Also es war irre. So, wir sind dann, das war so eine Zeit, war es schon wirklich ein paar Jahre her, wo wir so zwischen 10.000 und 15.000 Followerinnen hatten. Und das hat sich dann über Wochen fast verdoppelt, sehr schnell. Und es hat dazu geführt, dass wir kommerzielle Anfragen bekommen haben. Also das war, ich weiß, unsere erste Werbepartnerschaft war tatsächlich mit Adobe.
Mir ging es auch so, dass ich das eigentlich als Meme-Seite auf dem Schirm hatte und irgendwann auch mal, glaube ich, so ganz am Rande meiner Wahrnehmung, was einen Artikel über euch gelesen habe und diese Business-Punk-Geschichte auch irgendwie so mitgekriegt habe. Aber für mich war das auch, ohne groß drüber nachzudenken, so dieser Praktikanten-Account. Und ich war dann so sozusagen ganz erstaunt, dass da so ein richtiges Business daraus entstanden ist. Kannst du mal ein bisschen erklären, was ihr daraus gemacht habt?
Ja, es ist tatsächlich ein stetiger Wandel. Also wir sind noch gar nicht fertig auf dieser Reise, sondern wir erfinden uns immer neu. Was wir so für uns festgestellt haben, ist, dass wir ja eigentlich ganz gut Internetkultur kennen und können. Mhm. Weil, also Memes ja mittlerweile auch ein sehr breites Thema. Und Memes lustig zu machen kann aber nicht jeder. Man braucht dafür ein gewisses Talent. Man muss wissen, woher kommt ein Meme? Wofür steht die Person, die dort sichtbar ist? Wie schafft man diesen Kontext? Also es ist nicht einfach damit getan, so eine Bild-Text-Schere aufzubauen, sondern es muss halt irgendwie natürlich auch passen. Es muss einen lustigen Kontext bringen und es braucht vielleicht auch einen aktuellen Bezug. Also was zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist, wenn du tagesaktuelle Themen nimmst und daraus Memes machst. Also was irgendwie morgens in den Nachrichten war, Donald Trump ist das beste Beispiel dafür. Also dann kannst du, oder auch unsere Politikerinnen, die kannst du sehr gut zu verarbeiten und daraus halt Memes machen, die tagesaktuell sind. Oder auch aktuelle Themen wie jetzt die Cannabis-Legalisierung. Da kannst du halt dann super gut das nachvollziehen machen. Also ist so ein bisschen Realtime-Marketing mit drin. Wir haben damals, als es den Ansturm auf das Kapitol gab durch die Trump-Rede und dann das Kapitol in Washington gestürmt wurde, haben wir mehrere Memes gemacht, quasi instant, als die Bilder online waren. Und dann gab es dieses eine Bild, wo der Typ dieses Podest da in der Hand hatte. Das ist auch ziemlich durch die Presse gegangen. Und es ist so, wenn du den neuen, wenn das war, wir haben dann getextet, glaube ich, wenn du einen Cannlöwen gewonnen hast. Und du lachst, genau. Und Es war auch, es ist auch super witzig. Es ist halt ein Humor, der funktioniert, weil er natürlich dann auch dieses Kapitolschild wie so ein Triumph in der Hand hatte und in diesen Vergleich zur Werberbranche gezogen haben. Damit sagen also ganz viele dreckige Werber, erschleichen sich natürlich auch ihren Kannlöwen. Ne? Also da steckt dann ganz viel Kritik drin. Und das war halt natürlich super witzig und es hat eine riesige Diskussion ausgelöst. Und ich bin abends ins Bett gegangen und es abends gepostet und da hatten wir schon hunderte Kommentare. Und morgens bin ich online gegangen, so direkt nach dem Aufstehen, und es war komplett gelöscht. Also Instagram hat alles gelöscht. Alle Postings dazu, wir haben 3 Strikes bekommen. Also bei Instagram gibt es so ein Strike-Verfahren, wenn du illegale Inhalte postest, wurden für alle 3 Postings gestrikt. Das war dann fast der Account weg. Das war auch kritisch. Hat aber alles gut geklappt. Und es hat eine riesige Diskussion ausgelöst, wo die Leute dann auch gefragt haben, darf man so einen Humor, darf man kritisch damit umgehen? Also sie haben sich mit dem Thema beschäftigt. Dann hast du Pro und Widerstimmen, wie man damit umgeht, wie man das betrachtet. Also es ist eine politische Diskussion entstanden. Und dann zeigt man, das ist halt eben nicht nur so Low-Key-Content, wo man immer so ein bisschen schmunzelt beim Vorbeiscrollen, sondern da ist eine Tiefe drin. Und wenn wir das auslösen, finde ich das besonders gut. Also Memes dürfen auch kritisch sein, Memes dürfen auch wehtun, Memes dürfen berühren. Dürfen auch mal nicht gefallen, ne, so viel was Humor halt ist. Und das kann machen halt gute Memes aus, tatsächlich. Genau, und dieses Wissen aus der Internetkultur, da haben wir gesagt, okay, daraus müssen wir mehr machen, weil wir Memes verstehen und wir das halt natürlich tragen können. Und dann haben wir auf der einen Seite angefangen, echt Unternehmen zu beraten und Brands zu beraten, wie sie mit Memes arbeiten können. Das heißt, Agentur Boomer war ganz oft wirklich als Consultant draußen und hat in Unternehmen und in Agenturen erzählt, wie man Memes nutzt, um das für Kundinnen und Kunden einzusetzen. Dann haben wir tatsächlich auch einen großen Ausflug in die Web3-Welt gemacht, weil das ja auch Internetkultur ist, ne, damals als der NFT-Hype da war. Wir haben, das, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben damals das erste Agentur-NFT-Projekt gemacht, die Boomer Punks. Und haben die kostenlos an die ganze Agenturbubble rausgegeben, haben Workshops gegeben, haben so ein bisschen dazu beigetragen, dass Agenturen verstehen, wie NFT und Web3 funktioniert, haben Studien rausgebracht und verschiedenste Geschäftsmodelle entwickelt. Das war so, bis gerade was ich erzählt habe, das war so Stufe 1 und Stufe 2 war dann, dass wir mehr ins Publishing gegangen sind und haben dann auf der einen Seite boomerjobs.de gelauncht als Jobbörse und agenturboomer.de als Magazin. Und jetzt heute bewegen wir uns in einem journalistischen Bereich. Also Johannes schreibt viel, hat auch viel Unterstützung von anderen Menschen bei uns aus der Agentur, aber auch befreundete Journalistinnen und Journalisten. Also wir arbeiten ganz eng mit der Absatzwirtschaft und mit der T3N zusammen und unterstützen uns gegenseitig und pushen dann Artikel und versuchen in diesem redaktionellen Kontext dann Geschäftsmodelle einzubetten wie Werbung.
Du hast gerade schon die Kritik angesprochen, die in diesen Memes, die sie auch so interessant machen, so, ne? Die sind ja so das Spice von Agenturboomer quasi, dass es eben eigentlich eine unterschwellige Kritik ist. Das ist aber auch so ein bisschen der Twist an der Geschichte. Wenn man sich Agenturboomer anschaut, hat man so ein bisschen unterschwelliges Gefühl, ja, eigentlich haben die Leute gar keinen Bock, in der Agenturwelt zu arbeiten. Eigentlich ist es sozusagen ein Grind und es ist irgendwie, man wird geschliffen, man hat keinen Bock auf Montag, so. Was wäre denn dein Plädoyer für die Agenturwelt?
Also ich habe gar kein Plädoyer für oder gegen die Agenturwelt. Ich glaube, da muss jeder seines eigenen Glückes Schmied werden. Ich habe aber festgestellt, dass es echt unterschiedliche Charaktere gibt und Stereotypen, die unterschiedlich auch mit der Kritik und mit den Werten und dem Stress in der Agenturwelt umgehen. Also du hast die Leute, die alles eigentlich kacke finden, aber trotzdem total gerne jeden Morgen den Rechner aufklappen und für Kundinnen und Kunden arbeiten in der Agentur, die aber ein Ventil brauchen, die einfach nur mal sich mit anderen darüber austauschen wollen, die nur mal Frust ablassen wollen, aber eigentlich wollen sie aus dieser Pain-Welt gar nicht raus. Und das sind echt tatsächlich die meisten. Das heißt, die meisten wollen gar nicht wechseln, sondern sie brauchen nur mal das Ventil. Das ist wie das nach der Arbeit noch mal ins Gym gehen oder irgendwie mit Freunden in der Kneipe sitzen und mal Frust ablassen. Das passiert ganz oft bei uns auch in den DMs. Und die Leute wechseln ganz häufig nicht. Da hast du ein ganz kleiner Teil an Menschen. Da ist es wirklich scheiße. Also da sind die Memes so Realität, dass wir auch mal es geschafft haben, bei einer Handvoll oder zwei oder drei Handvoll Leuten, dass die gesagt haben, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und wechsle jetzt auf die andere Seite, gehe jetzt irgendwie in ein Unternehmen oder in einen Konzern, weil ich da keine Lust mehr drauf habe. Also das gibt es auch. Das sind aber echt die wenigsten. Das heißt, die meisten Leute haben Lust in der Agenturwelt. Und ich glaube, dass die Agenturwelt wie jede Branche ihre Höhen und Tiefen und ihre guten und schlechten Seiten hat. Ich glaube nicht, dass wir eine per se schlechte Branche sind, sondern du hast wie überall Vor- und Nachteile. Also ich liebe die Welt, ich liebe die Agenturwelt, ich liebe die kreative Welt und ich glaube, es gibt nicht wenige Berufe, die so anspruchsvoll sind, aber so viel Unterschiedlichkeit mit sich bringen, weil wir ja am Ende, wenn man das mal so nüchtern betrachtet, machen wir Projektgeschäft. Jedes Projekt ist irgendwie in der Regel anders. Du hast mal mit anderen Branchen, mit anderen Menschen zu tun und das ist ja eigentlich mega cool. Also ich mag die Agenturwelt sehr.
Jetzt ist Agenturboomer ja so eine Persiflage auch natürlich aufs Klischee vom Arbeiten in Agenturen. Das ist natürlich übertrieben, ist natürlich alles als bisschen übersteigert. Aber dieses Klischee vom Arbeiten in Agenturen, ist es denn überhaupt noch so? Also gibt es zum Beispiel diesen Boomer-Age-Gap überhaupt noch so, wie er da entstanden ist? Oder ist der eigentlich langsam verschwunden?
Ja, also den gibt es ganz klar noch 100%. Also wir sind ja im Laufe der Zeit an verschiedenen Stellen auch aktiv. Ich bin in Juries, wir sind beim GWA aktiv, wir sind auf den Konferenzen und sind als Agentur Boomer auch sehr oft eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und leider ist es so, dass die Klischees halt an vielen Stellen echt noch da sind. Ja. Also man würde sich wundern, wie viel davon echt die Wahrheit ist. Aber es ist tatsächlich so, dass wir wirklich an vielen Stellen noch so arbeiten wie in den 80er, will ich jetzt nicht mehr sagen, aber 90er auf jeden Fall noch. Da steckt also ganz viel Wahrheit drin. Ganz viel verändert sich auch und ich hoffe, dass wir dazu einen Beitrag leisten, dass ein bisschen mehr Modernität reinkommt. Wir kämpfen ja auch für diese Themen wie New Work und Gleichberechtigung. Versuchen auch bei uns das Thema New Work komplett durchzusetzen. Wir haben die 4-Tage-Woche eingeführt bei 36 Stunden. Riesiger Aufwand übrigens juristisch gesehen, weil das deutsche Gesetz gar nicht New Work und 4-Tage-Woche kompatibel ist. Also muss viele Individualverträge und Lösungen schaffen. Also von daher verstehe ich auch den Frust, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube auch dran, dass man nicht in einer Agentur 60, 70, 80 Stunden arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Das ist auch Quatsch. Aber tatsächlich an vielen Stellen herrschen noch die alten Klischees und die Stereotypen. Also so ein Vorstandsvolker habe ich schon ganz oft im Live gesehen. Und was ich noch erschreckender finde, ist, dass es gar nicht unbedingt altersbezogen ist, sondern ich kenne echt viele junge Leute, die wirklich wie Boomer ticken und nach alten Arbeitsklischees Anweisungen geben und mit Agenturen rumspringen. Also auch schon im Alter von 24. Und nicht irgendwie Generation 50 plus. Also Alter schützt vor Boomer nicht.
Ist eher ein Typus als ein Alter.
Ja, genau, ist ein Typus, ja. Ein schlechter Charakter.
Ich frage mich ja manchmal, woher dieses Hierarchiegefälle kommt. Man hat immer als Agentur das Gefühl, dass ein Hierarchiegefälle zwischen Kunde und Agentur stattfindet. Klar, ist natürlich eine Auftraggeber- und Auftragnehmerbeziehung, schon klar. Aber eigentlich brauchen sich ja beide genau gleich, ne? Also der Kunde braucht die Agentur, wie die Agentur den Kunden braucht. Trotzdem gibt es dieses Gefälle quasi zwischen Kunde und Agenturmitarbeitern in der Hierarchie, hat man das Gefühl. Und ich glaube, ein Agenturboomer unter anderem deshalb so gut funktioniert, weil es dieses empfundene Hierarchiegefälle sehr gut bearbeitet als so eine Art Widerstand.
Ja.
Ne?
Ja. Und bin ich total deiner Meinung und das erlebe ich zu 100% genauso, dadurch, dass wir diese Hierarchie kritisieren, die halt an vielen Stellen da ist, total unnötigerweise, reiben sich die Leute daran und lieben das. Und ich finde auch diese Hierarchie, wie du gerade sagtest, total unnötig, weil man sich ja eigentlich unterstützt. Und ich habe auch eine These, warum es so ist, also dass eben genau dieser Pressure passiert, weil fangen wir mal mit dem Positiven an. So im Best Case schafft man ja eine Win-Win-Situation, weil beide erfolgreich sind. Also auf Kundenseite hast du eine gut laufende Kampagne oder hast ein gut laufendes Produkt und der Mensch ist erfolgreich und die Agentur hat einen tollen Case gemacht, hat Geld verdient und die Leute sind happy, weil sie kreativ sein konnten. Und das ist so einfach. Aber oftmals ist es so, nicht zuletzt auch, weil wir in einer Wirtschaftskrise sind, dass auf Konzern- oder Kundenseite sehr oft Angst und KPI-getrieben gehandelt wird und die Leute Angst haben, Ziele nicht zu erreichen und eben nicht aus einem Wachstum und einem Erfolg heraus und einer guten Idee heraus agieren, sondern weil sie ihren Job sichern müssen, weil sie ihre Existenz daran hängt oder weil sie mit wenig Risiko ihre Zahlen erreichen können. Und jedes Risiko, was ich eingehe und jede Kreativität, die ich einfordere, ne, ich könnte ja, also was wollen wir als Agentur? Wir wollen natürlich kreativ mit einem Kunden zusammenarbeiten, coole Dinge machen, die guten, witzigen Dinge. So diese Highlight-Sachen, die man dann bei den Awards sieht oder die man dann in den einschlägigen Magazinen sieht. Und das ist halt, die sind die 1% und 99% sind halt leider eben das Tagesgeschäft, sind die Dinge, mit einem Bare-Minimum an Kreativität, die gemacht werden, weil man dann das Minimum der Ziele erreicht, wenig Risiko eingeht. Und dadurch haben wir auch, das ist total schade, in Deutschland ein total geringes Wachstum, weil wir eben total langweilig im Marketing sind, weil wir wenig vorantreiben, weil wir wenig mutig sind und dadurch wirklich nur das Minimum immer erreichen. Also ich kriege einen Rappel, wenn ich an den Kampagnen arbeiten muss, wo es darum geht, irgendwie ein paar Prozent mehr von irgendwas zu erreichen, ein paar Prozent mehr Sichtbarkeit, ein paar Prozent mehr Verkäufe. Und das ist aber die Anforderung. So, und dabei wüsstest du, du könntest mit der richtigen Idee halt so viel mehr bewegen, ein Momentum schaffen, hat John Remy von Mattia damals schon gesagt und auch in seinem Buch geschrieben. Und danach wird ja so wenig gearbeitet und die Beratung dahingehend ist auch so schwer, dass es einfach an vielen Stellen frustrierend ist, leider Gottes.
Durch diese große Community, die natürlich viel auch junge Leute anspricht, weil sie ja eben genau diesen Age Gap bespielt, ja, einfach viel Kontakt und viel Austausch mit, sagen wir, zumindest tendenziell etwas jüngeren Leuten in der Agenturwelt. Und vielleicht ergibt es ja so ein Stimmungsbild so ein bisschen. Was kannst du denn darüber erzählen, was die so wollen, was die so erzählen?
Also, was möchte die junge Generation? Die treibt natürlich sehr stark und absolut zu Recht das Thema Gleichberechtigung, das Thema Gender Pay Gap, das Thema gleiche Chancen für alle Menschen, das Thema genderneutrale Sprache und Co. Das sind große Themen, die da gefordert werden. Auch das Thema Bezahlung und Karrierechancen, das wünschen sich junge Menschen absolut zu Recht, weil natürlich auch von vielen Menschen älterer Generationen Barrieren geschaffen wurden und die Hürde, eben weil man spricht ja einer Generation Eigenschaften zu und einer Gen Z sagt man, also ich glaube, man sagt das aber jeder jungen Generation immer, dass die ja ein bisschen fauler sind und man schützt sich davor, da Karrierechancen zu schaffen, so dass die es halt schwer haben, sich da durchzuboxen und du hast so oft so kompetente junge Menschen, die eben nicht diese Chancen bekommen und die sind frustriert und die wünschen sich da absolut zu Recht mehr Gehör und mehr Möglichkeiten.
Du hast ja einerseits quasi das Ohr an den Leuten, an der Community, durch diese Agenturboomer-Community eben einerseits. Andererseits bist du ja Agenturchef, wie du gerade schon geschildert hast. Kannst du ein bisschen erzählen, auf deinen Chef hatte und was du verändert hast dadurch?
Ja, es hat natürlich einen extremen Einfluss darauf, weil Agentur Boomer natürlich der Spiegel ist, an dem ich gemessen werde, natürlich auch von unseren Mitarbeitenden. Und uns passieren auch Dinge, die nicht gut sind, die nicht förderlich sind. Und wir haben ganz oft auch Boomer-Entscheidungen getroffen. Die Realität ist halt, dass du manchmal aus einer Perspektive Entscheidungen treffen musst, die halt irgendwie aus einer Wirtschaftlichkeit kommen oder sonstigem, die halt, wo ich mich selber ärgere und in der Reflexion stehe, zu wissen, boah, das wäre jetzt auch nie wert, so eine Entscheidung, ne? Das ist halt leider auch die Realität. Also, wie gesagt, wir versuchen da, also ich habe für mich so einen inneren Kompass, dass ich versuche, alle Entscheidungen so zu treffen, dass sie nicht ein Meme-Worth sind, sondern versuche mal für Menschen zu agieren, für unser Team zu agieren, liebe mein Team und die Leute arbeiten und leisten Großartiges so und sind total engagiert und lieben auch Brandneo. Tatsächlich, ne, wir werden natürlich bei Bewerbungsgesprächen darauf angesprochen, ihr seid doch Agentur Boomer. Oder die Leute schnallen es beim Bewerbungsgespräch, sag mal, macht ihr nicht auch Agentur Boomer? Das heißt, wir werden daran auf jeden Fall bewertet und gemessen. Und das hat dadurch einen extrem hohen Einfluss.
Mach's nochmal ein bisschen konkreter. Also, was muss man tun, um nicht als memefähiger Agentur Boomer quasi zu enden, wenn man eine Agentur führt? Was für Maßnahmen konkret?
Also ich finde, bevor es an die Maßnahmen geht, ist ganz viel Haltung und Charakter. Also mir hat mal ein Philosophielehrer mal gesagt, so gut ist, wenn, oder hat mich mal gefragt, was ist gut, so, ne? Und dann, wann tut man Gutes und wann tust du eben nicht Gutes? Und ich versuche mal halt, wenn ich etwas tue, was Gutes zu machen, in dem Sinne davon, dass es keiner Seite schlechter geht, aber mindestens einer Seite besser. So, und wenn du nach solchen Kriterien agierst, so, dann kannst du, ne, dann kannst du halt Dinge ja nur ins Positive weiterführen. Also mit solchen Grundsätzen beschäftige ich mich ganz viel. Und daraus entstehen ja dann Maßnahmen, die ich versuche dann abzuleiten. Und natürlich auch ganz viel zuhören und Raum dafür zu geben, wenn Kritik da ist. Und so, wir haben, wie gesagt, versuchen möglichst viel umzusetzen, wie halt eine 4-Tage-Woche und Benefits im Rahmen der Möglichkeiten, die wir halt als Unternehmen haben oder als Agentur haben. Und die dann auch immer wieder zu forcieren und nicht zu sagen, so bevor ich mich jetzt bereichere, gebe ich was dem Team oder auch einfach in der Philosophie und Haltung zu sagen, so wir sind nur so gut, wie unser Team ist. Das heißt, wenn ich unser Team nicht auf Weiterbildung schicke oder die blöd halte, dann werden die auch nicht besser.
Erzähl mal ein bisschen von der 4-Tage-Woche.
Wir haben uns für eine 4-Tage-Woche entschieden, die basiert auf 36 Stunden. Man arbeitet ja regulär 40 Stunden und haben gesagt, wir machen einen Feldversuch, haben das letztes Jahr im Mai gestartet, diesen Feldversuch bis Dezember laufen lassen. Natürlich alle Mitarbeiter gefragt, ob sie das wollen. Wunder einstimmig natürlich total gerne. Und haben dann gesagt, es gibt zwei Modelle. Und das eine Modell ist, dass ihr halt nur einen halben Freitag arbeitet, ne, sondern 4 Tage regulär und einen halben Freitag. Oder ihr arbeitet 4 Tage an 9 Stunden, also quasi eine Stunde mehr. Und habt dann einen Tag frei. Und haben dann gesagt, ihr könnt euch diesen freien Tag aussuchen. Montag, Mittwoch oder Freitag haben eine Abfrage gemacht und haben die Leute dann auch verteilt nach Kappa-Planung. Damit eben nicht, ne, 90% am Freitag weg sind und wir im Prinzip nicht erreichbar sind für irgendwelche Kundinnen und Kunden. Und haben dann einen Plan aufgestellt und das dann ausprobiert. Und das hat dazu geführt, dass die Leute genauso produktiv sind wie vorher. Also diese 4 Stunden fallen nicht ins Gewicht. Es führt aber dazu, dass die Leute natürlich entspannter sind, dass sie an dem freien Tag viel mehr private Sachen machen können, dass sie erholter sind. Also wir sind gleich bis besser effektiv und die Leute sind erholter. Also absolut Win-Win. Wir haben auch keine Pflicht zur Anwesenheit im Büro. Wir empfehlen den Leuten das mittlerweile, zu sagen, kommt mal Dienstag und Donnerstag ins Büro. Und wir machen einen Tag im Monat, das führen wir jetzt ein, einmal haben wir es schon geschafft dieses Jahr, ein Culture Day, bei dem quasi das ganze Team auch aus Hamburg und Berlin nach Dortmund kommt und wir einen Tag komplett im Büro sind. Bist du viel im Homeoffice?
Also bei mir hat es so Phasen durchgemacht, ne? Also ich war am Anfang irgendwie fand es ganz gut im Homeoffice und mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich genau die Balance super finde. Also dass ich genau mir das auswählen kann, wann ich ins Büro gehe und wann nicht, weil es gibt einfach Tätigkeiten, die sind im Büro super, es gibt Tätigkeiten, die sind im Büro nicht so super und es ist auch abhängig von deiner, nicht nur von der Tagesform, sondern auch abhängig von deinem Umstand. Hast du Kinder oder nicht, in was für einer Phase deines Lebens bist du gerade und auch hast du Arzttermine und kommen noch 3 Pakete an, so, ja. Also von all diesen Faktoren ist es abhängig und diese Flexibilität finde ich persönlich genau super, also so 2 bis 3 Tage die Woche da zu sein, manchmal mehr, manchmal weniger, finde ich persönlich super und genauso handhabe ich es eigentlich auch.
Also ich merke auch bei uns den Trend dahin, also dass die Leute tatsächlich von jetzt, sagen wir mal, bei 4 Tagen, dass sie 2 Tage die Woche versuchen, ins Büro zu kommen, sich dann zu treffen. Die Leute verabreden sich dann auch und versuchen auch an den gleichen Tagen da zu sein. Also ich merke halt bei Leuten, wir haben ja die Offenheit und ich merke halt, dass einige Leute sehr, sehr wenig ins Büro kommen und die verlieren halt viel den Anschluss und sind weniger informiert. Also Leute, die im Büro sind, kriegen natürlich, also das alte Ding der Kaffeeküche, da quatschen, das ist halt einfach wichtig. Und ich merke so im Long-Term, dass die Menschen, die im Büro sind, dass die sich mehr weiterentwickeln.
Du hast vorhin noch das Thema Mental Health angesprochen als eines der, wenn nicht sogar vielleicht das größte Thema, das die Leute umtreibt, auch in eurer Community und sicherlich auch, was so den Anspruch an Arbeitgeber angeht. Kannst du da ein bisschen was erzählen in Bezug auf Mental Health?
Ja, also erstmal erlebe ich im ganzen Umfeld der Community, dass das Thema Mental Health und auch Krankheitsfälle dadurch enorm angestiegen sind. Und ich glaube, man muss heute als Arbeitgeber, Arbeitgeberin ein Bewusstsein dafür haben und eine Akzeptanz, dass Mental Health eine Normalität geworden ist, dass Depressionen und ähnliche mentale Krankheiten Alltagskrankheiten geworden sind und wir das wir dazu beitragen müssen, dass es nicht Tabuthema bleibt und man Menschen mit diesen Ängsten und Sorgen und Nöten aus einer Company rausholt, sondern die halt integriert und einen Safe Space schafft, bei denen diese Menschen glänzen können und arbeiten können. Dass es den Leuten gut geht, Ansprechpartnerinnen zu schaffen und halt einfach dafür zu sorgen, dass die Leute keine Angst davor haben müssen, wenn sie sich vielleicht einen Therapieplatz suchen. Das finde ich halt auch so krass. Also das auch schon in der Community ein paar Mal erlebt, dass Leute Sorge dafür haben, das Thema, also sich selber zu behandeln, weil sie dann vielleicht in so einem Klischee abrutschen, dass sie ja krank sind und das könnte ja dann die Karriere zerstören, was ja total schlimm ist, dass man Sorge davor hat, sich zu behandeln, weil man dann Angst hat um seinen Job. So, das finde ich halt enorm wichtig und das ist gerade so, das ist so zeitgeistig, das erleben wir so häufig im Umfeld der Community, dass ich es enorm wichtig finde, darauf hinzuweisen und Awareness dafür zu schaffen. Das taucht auch enorm wenig auf, finde ich, in den Medien dafür, dass es gerade so aktiv ist oder so ein großes Thema ist.
Woher kommt das, glaubst du?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus, wir haben, also man spricht ja gesellschaftlich von einer großen Depression, ne, und Rezession. Ich glaube, das ist wirklich so, dass wir gesellschaftlich echt im Abfuck sind, so, ne, weil so viel Kacke auf der Welt passiert. So, das heißt, du hast schon mal so in deinen Gedanken, du denkst an die Welt und es passiert gerade einfach keine schöne Zeit. So, es passieren Kriege, wir sind nach Corona, das ist schon mal Kacke. So, dann hast du das Ding, dass es eben wirtschaftlich halt nicht vorwärts geht. So, wir sind halt eine hohe Inflation, Dinge werden teurer, du kannst dir weniger leisten, du hast weniger Wohlstand. So, dann haben wir jetzt auch noch ein negatives Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, die Firmen sind auch noch gar nicht mehr in der Lage, großartig mehr auszuschütten. So, das heißt, dieser Wohlstand, den kannst du gerade nicht aufholen. Also kannst du dir dieses Konsumerlebnis, das Positive, ich gönne mir jetzt mal was, das fällt ja auch schon mal weg, auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist und eigentlich ein Fake, aber das ist gerade auch nicht da. So, dann geht es halt vielen Branchen gerade insgesamt nicht so gut. Das heißt, dann hast du vielleicht gerade, es ist in deinem Job ganz cool, aber dann bist du bei deinem Partner, bei deiner Partnerin, dann hat die vielleicht auch noch Trouble. Weißt du, also du bist ja an zwei großen Punkten in deinem Alltag, auf der Arbeit oder in deiner Familie. So, und eins davon sollte ja mindestens stabil sein, damit du einen Rückzugsort hast. Wenn aber beides irgendwie im Trouble ist, weil zu Hause ist gerade nicht so cool und dein Partner, Partnerin hat vielleicht auch gerade irgendwie Stress oder ein Thema, dann hast du gar keinen Rückzugsort mehr. Ne, weder auf die Arbeit noch nach Hause. Und ich glaube, dass das gepaart einfach gesamtgesellschaftlich so stark zusammenkommt, dass die Leute das komplett überfordert.
Es ist ja so ein bisschen vielleicht auch nach Corona und durch die vielen Krisen, die gerade herrschen und durch diese gesteigerte Komplexität dieser Welt auch irgendwie so ein bisschen schon, finde ich, so eine Erschöpfung festzustellen. So. Welche Rolle spielen denn deiner Ansicht nach die sozialen Medien und die digitale Welt?
Ich glaube, sie tragen enorm zu dieser Erschöpfung bei. Ich glaube, dass der Medienkonsum drastisch gestiegen ist. Also man spricht ja heute vom Doomscrolling. Und kannst du dich noch an die Zeit erinnern, so vor 7, 8, 9 Jahren, als so Agenturen so Medienkompetenzen an Unis und Schulen unterrichtet haben? Es gab mal so eine Zeit, wo wir sensibilisiert haben für richtigen Medienumgang. Ich habe so das Gefühl, es wird wieder Zeit, dass man das mal in der Gesellschaft tut, weil ich finde, dass der Medienkonsum, also welche Medien wir konsumieren und die Art und Weise, wie viel wir konsumieren, absolut ermüden und überhaupt nicht gut sind für Geist und Verstand und Seele. Ein typisches Beispiel so, ne, ich sitze abends auf der Couch, scroll durch TikTok, wir haben einen Shiba Inu, ne, so einen kleinen süßen Hund. Und dann sehe ich einen TikTok zu einem Shiba Inu. 5 Minuten später kommt meine Frau an und ich sage, boah, ich muss dir kurz was zeigen, ich habe gerade ein Video gesehen. Will dir das Video zeigen? Und dann muss ich bei TikTok wieder zurückscrollen und merke erstmal, ich habe gerade 180 Videos gesehen in 5 Minuten. Was ist das bitte für eine verrückte Welt, in der wir 180 Videos oder 200 Videos in 5 Minuten sehen? Das ist doch nicht normal, das kann ja nicht normal sein. Das heißt, so die Masse und Flut an Reizen, die wir konsumieren, weil es halt so schnelllebig geworden ist, weil es so viel ist, weil wir so viel filtern müssen, finde ich enorm belastend. Und ich glaube, die meisten Menschen kriegen das nicht mit. Aber ich sehe ja ganz viele Menschen, die einfach hier auch sagen, diese LinkedIn-Bubble oder diese TikTok, das regt mich alles so auf. So, ja, das ist einfach totaler, es ist zu viel. Deshalb glaube ich, das Medienkonsum komplett runterfahren. Ich habe das bei mir auch gemacht. Ich habe eine App installiert, die heißt OneSec. Die hindert mich daran, Instagram zu öffnen. Also die blockiert das. Das nutzt ein Feature beim iPhone, das automatisiert wieder das auf die andere App switcht. Ich habe das im Dezember gemacht. Wir haben heute den 2. April. Ich habe über 1200 Blockierversuche bei Instagram seit Dezember. Und das sind irgendwie anderthalb Tage, die ich nicht auf Instagram verbracht habe. Das sagt mir diese App. Das musst du dir mal vorstellen. Von einem Quartal, von 3 Monaten, von fast 90 Tagen, habe ich jetzt anderthalb Tage einfach gewonnen an Zeit. Das ist ja irre. Und deshalb glaube ich, dass wir einfach alle viel weniger auf Instagram und auch auf LinkedIn sein sollten. Und lieber in der Welt draußen sein sollten.
Ich will noch einmal kurz auf eure Jobplattform zu sprechen kommen. Das kam mir noch ein bisschen zu kurz. Ihr habt also aus dieser Community heraus eine Jobplattform gegründet, weil das so nahe liegt sozusagen. Ist das richtig? Also wenn sich die ganzen jungen Leute bei euch melden, wieso dann nicht gleich quasi eine Vermittlung machen für Jobs? Wie ist das entstanden?
Genau aus der Idee. Wir haben gesagt, wir sind, guck mal, also naheliegend ist ja, ne, also Fachkräftemangel wird weiter steigern. Und wir wollten eine Jobbörse schaffen, die halt, die das Thema Benefits und eben Empathie in den Vordergrund stellt, bei dem man eben sehr stark filtern kann, welche individuellen, nennen wir es, Work-Life-Balance-Modelle dabei sind, wie Gleitzeit, wie du kannst deinen Hund ins Büro nehmen oder es gibt eine Kita in der Nähe, welche Remote-Möglichkeiten gibt es. Also sehr stark zu filtern und die Möglichkeit zu schaffen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Job finden, welches eben zu ihrem Lebensmodell passt. Und nicht, das ist der Job, das sind die Aufgaben, das ist das Gehalt, sondern darüber hinaus gibt es ja eben genau diese anderen Faktoren, die enorm wichtig sind. Und wir haben da einen riesigen Katalog aufgebaut an möglichen, nennen wir es Benefits, weil es das am ehesten trifft, ne? Aber eigentlich sind es halt Lebensumstände und danach kannst du halt dort Jobs suchen. Genau, gerade, also alle, die zuhören, schaltet dort gerne eine Stelle. Momentan ist dort nicht so viel los. Wir haben gerade keinen aktiven Vertrieb dort tatsächlich. Falls jemand Lust hat, da zu unterstützen, meldet euch gerne.
Wie soll es denn weitergehen mit Agentur Boomer? Was habt ihr denn noch so vor? Habt ihr Pläne?
Ja, so, wir sind jetzt bei Agentur Boomer, glaube ich, an so einem Punkt, wo wir im letzten Jahre sehr stark gewachsen sind und wo wir es, glaube ich, irgendwie aufs nächste Level bringen sollten. Weil, also wenn wir es, glaube ich, nicht tun, dann wird's, also es muss eine Weiterentwicklung geben, sonst wird es vielleicht irgendwann stagnieren, glaube ich. Und dann würde ich es vielleicht auch abstellen. Weil ich sage, so hat jetzt Spaß gemacht, aber dann mache ich es auch nicht weiter. Also ich würde es gerne aufs nächste Level heben. Ich würde es gerne weiterentwickeln. Wir haben mit dem Magazin ja schon den ersten Wurf gemacht. Wir haben gerade ein neues Redaktionsformat, was wir in ein paar Wochen launchen. Das war auch ganz cool. Ich habe bei Agentur Boomer eine Umfrage gemacht nach Leute, eben nicht aus Agenturen, sondern Leute, die uns folgen, die eben aber bei Konzernen und Unternehmen arbeiten und dort eine Verantwortung haben. Da haben sich ganz, ganz viele tolle Menschen aus ganz, ganz vielen Marken gemeldet. Und mit denen bin ich gerade im Austausch. Und dort launchen wir eben ein neues Format, was auch nochmal komplett anders ist und komplett ab und fern von Social-Media-Einflüssen. Also da kannst du sehr gespannt sein, mehr darf ich aber aktuell noch nicht verraten, du wirst es dann aber erleben. Genau, und das ist so ein bisschen so, die zeigt aber, wohin die Reise geht. Also tolle, inhaltlich getriebene Formate mit einem hohen Niveau, das halt weiterzutreiben, das ist das, was wir bei Agentur Boomer machen möchten.
Gut, lieber Sebastian, dann danke ich dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Das hat mir großen Spaß gemacht, ich fand es sehr interessant.
Mir auch, danke dir.
Und euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir packen euch wie immer die ganzen relevanten Links zu unserem Gespräch, die wir so angesprochen haben, hier in die Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlassen würdet. Und eins noch, wenn ihr auf Jobsuche seid, dann könnt ihr auf die Seite karriere.territory.de gehen oder auf die Karriereplattform von Agentur Boomer, die da heißt
boomerjobs.de.
Auf boomerjobs.de. Und da findet ihr in unserem Fall aktuelle Stellenausschreibungen und alles, was ihr so über das Arbeiten bei Territory wissen müsst. Da freuen wir uns über euren Besuch drauf. Und dann würde ich sagen, geht's in 2 Wochen weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dann, macht's gut und tschüss.